Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Soka Fußball in Afrika. Wir sind in der K.O.-Runde angekommen und ja, nachdem wir uns ja so sehr gefreut hatten, dass es 9 von 10 Teams aus Afrika ins 16. Finale geschafft hatten, sind wir jetzt ein bisschen schlauer und das Motto heißt wahrscheinlich gut, aber noch nicht gut genug für viele Mannschaften, die jetzt halt in diesem 16. Finale die Segel streichen mussten. Und so, dass es jetzt halt so aussieht, dass wir im Achtelfinale nur noch 2 afrikanische Teams dabei haben. Wir müssen das Ganze auch heute so machen, dass wir über Marokko sogar ein bisschen ausführlicher sprechen können, weil wir alle wissen, das Achtelfinale von Marokko gegen Kanada ist schon passiert. Wir können uns darauf schon beziehen, während Ägypten sein Achtelfinale noch vor sich hat. Deswegen ist es jetzt keine reine Rückschau auf das 16. Finale, sondern wir nehmen natürlich bei Marokko auch noch diese zweiten Eindrücke mit rein und natürlich erstmal, hi Jonathan, dass ich dich erstmal hier mit reinnehme. Ne?
Ja, hi, grüß dich. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, und wir wollen es ja ein bisschen kompakt halten bei gewissen Teams und über andere ein bisschen ausführlicher reden. Einfach, weil es die Themenlage so hergibt, weil es die Spiele so hergeben. Und eins dieser Teams, bei dem wir wahrscheinlich ja jetzt aus diesem 16. Finale nicht so unglaublich viele neue Erkenntnisse gezogen haben, aber trotzdem natürlich nochmal final besprechen wollen, ist Südafrika. Erstmal ja, das Aus im 16. Finale gegen Gastgeber Kanada, aber dann natürlich gleich am Tag danach auch die nächste große Nachricht, denn Relebohile Mofokeng wechselt nach Belgien zu Union Saint-Gilloise, also hat danach gleich mal einen großen Transfer gelandet und da können wir gespannt sein, was der Junge so in Europa reist, oder? Weil man hat schon gemerkt, der ist schon einer, der was verspricht nach dieser WM.
Freut mich sehr für ihn und dafür ist auch eine WM da, gerade für Nationen, die vielleicht nicht ganz so gut sind, aber dennoch gibt es immer wieder diese ja, versteckten Talente und auch gerade in Afrika und auch in Südafrika mit Mofokeng haben sie einen Spieler, glaube ich, wo sie ja, Freude haben werden, wo er sich gut entwickeln kann, wo er sich gut ja, etablieren kann. Gerade in Belgien, ich glaube, das ist ein guter Schritt für ihn persönlich, weil du dich einfach, glaube ich, da gut weiterentwickeln kannst. Und ich finde auch, Union Saint-Gilloise macht einen sehr, sehr guten Job in den letzten Jahren. Das ist ja auch ein Verein, der wirklich sehr datenbasiert arbeitet. Also die wissen ganz, ganz genau, was für Spieler die dann holen, welche Spielerprofile. Jeder weiß, es ist auch ein Dennis Undav. Oder ein Boniface dort gespielt hat, ne? Oder die hatten jetzt vor einem halben Jahr einer von Eintracht hier geholt aus der Regionalliga und das machen sie alles durch ja, datenbasierten Grundlagen, die sie dann haben und dementsprechend ist es jetzt auch kein Zufall, dass sie auf ihn, glaube ich, gekommen sind. Natürlich die WM und die Beobachtungen davor waren wahrscheinlich schon da gewesen. Und ich glaube, für ihn ist es jetzt ein richtig guter Schritt, um da ja in Europa jetzt Fuß zu fassen und auch bei dem Verein, da ist er, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
Ja, wenn wir über Südafrika sprechen, muss man natürlich sagen, die Ära, die große Ära von Hugo Broos endet aller Voraussicht nach und ich kann mir doch schon durchaus vorstellen, dass so ein frischer Wind nicht schaden wird, weil ja, man hatte schon das Gefühl, dass man sich zumindest bei dieser WM durch dieses Auftaktspiel ein bisschen kleiner gemacht hat, als man eigentlich ist. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, so ein Spiel wie gegen Kanada in so einem Do-or-Die-Spiel hat man es eben auch nicht geschafft gegen ja auch einen relativ schwachen Gegner, einen Gegner, der schlagbar war, diesen entscheidenden Schritt zu gehen, weil so ein Achtelfinale wäre natürlich nochmal ein Ausrufezeichen gewesen, aber in dem Spiel ja sind wieder relativ wenig Sachen zusammengelaufen. Es war offensiv sehr dünn, gerade so zweite Halbzeit, als man dann vielleicht auch ja, den Zugriff gehabt hätte und alle eigentlich wussten, das erste Tor entscheidet dieses Spiel, ist man nicht, meiner Meinung nach, nicht entschlossen genug darauf gegangen, hat sich vielleicht wieder nicht mutig genug präsentiert und dementsprechend muss man vielleicht auch sagen, ja, am Ende des Tages war vielleicht auch einfach nicht mehr verdient als dieses 16. Finale für Südafrika, oder?
Also ich glaube, das ist total in Ordnung und total okay, dass sie jetzt auch da ausgeschieden sind im 16. Finale. Die hatten leider nicht diesen Moment, sage ich jetzt mal, entwickelt, den sie gegen Tschechien dann hatten an dem zweiten Spieltag, beziehungsweise auch dann gegen Südkorea, wo sie dann auch einfach offensiv einfach auch gezeigt haben, wie gut die sind, was für ein Potenzial da, sage ich jetzt mal, drin steckt und ja, schlummert letztendlich. Und ja, das war einfach ja, nicht so mutig gewesen. Man hat sich eher darauf konzentriert, sage ich jetzt mal, defensiv einen guten Job zu machen. Das ist auch okay, aber man hat auch gesehen, du brauchst auch immer wieder offensive Impulse, du brauchst auch mal gewisse Ballbesitzphasen, und du brauchst letztlich auch die Profile auf dem Platz, ja, um das Offensivelement zu nutzen. Das war nur zum Teil so gegeben und die Spieler waren dann auch nicht so ganz im Rhythmus, weil du immer wieder natürlich umstellen musstest, ne, gerade am ersten Spieltag, dann hast du wieder was anderes probiert. Also es war auch nie so wirklich so ein richtiger Stamm dann da gewesen. Und das ist natürlich dann auch die Problematik, die du dann auch hast, wenn du dann immer wieder so ein bisschen umstellst. Klar, du hattest die rote Karte, beziehungsweise hattest dann die Gelbsperre dann auch gehabt und so weiter und so fort. Das spielt natürlich auch eine Rolle und Südafrika konnte sich dann nie so wirklich entfalten und wirklich ihr Potenzial abrufen und auch im Spiel gegen Kanada, wo sie dann ja 1-0 verloren gehabt haben, kurz vor Schluss, was natürlich bitter war, aber die haben da auch kein so gutes Spiel gemacht. Es war sowieso ein sehr dünnes Spiel gewesen. Und ja, klar, in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen, da hätte man, sage ich jetzt mal, mit Glück sich irgendwie da durchboxen können, aber das wäre jetzt auch zu viel des Guten gewesen. Die haben sich gesteigert, das war gut, im Gegensatz zum ersten Spiel. Aber ich glaube, 16. Finale ist für Südafrika in Ordnung für das, was sie angeboten haben, für das, was sie gespielt haben. Und ja, ist schade, weil ich habe ein bisschen mehr erhofft, dass sie da ein bisschen frecher sind, etwas agiler, etwas offensiver. Aber ich glaube, ein frischer Wind auf der Trainerbank wird denen auf jeden Fall gut tun, weil da sind Potenziale definitiv drin in der Offensive.
Dann können wir auch gleich zu der Mannschaft kommen, bei der ein frischer Wind auf der Trainerbank auch wirklich was bewirkt hat. Und es ist Marokko, die mittlerweile im Viertelfinale stehen, wo Mohamed Douabi als Trainer die richtigen Schlüsse gezogen hat aus der Gruppenphase auch. Und wo ich jetzt auch mal die gewagte These in den Raum stellen würde, wäre Walid Regragui als Trainer in diese WM gegangen, würden sie jetzt nicht im Viertelfinale stehen. Wir sprechen erst noch mal kurz auch über dieses Niederlandespiel, weil ich da auch den Eindruck hatte, dass Wabi als Trainer doch sehr, sehr viel Einfluss auf seine Mannschaft nimmt, dass er durch seine Wechsel bewiesen hat, dass er ein gutes Händchen hat, dass er ein Gespür hat für ein Spiel und dass er auch jetzt hat schon diese Verbindung zu seiner Mannschaft hat, dass er weiß, was, ja, was eben gebraucht wird, denn man stand ja schon eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Man lag 0 zu 1 zurück. Man hat unbedingt dieses Tor gebraucht. Und es ist gefährlich gegen die Niederlande, die ja auch sehr viel Qualität in der Offensive hat. Und da finde ich, hat er die richtigen Schlüsse gezogen, was ich auch verrückt finde, so einfach so einen Wechsel zu machen, dass Salahidin eingewechselt wird als Linksverteidiger, Masraoui dann in die Innenverteidigung rückt und dann plötzlich im Spiel eine komplett neue, ja, quasi Grundordnung so ein Stück weit spielst, weil Masraoui dann eben vom linken Verteidiger zum linken Innenverteidiger wird und ja auch die Dynamik einfach in diesem Spiel ändert. Und all das hat gewirkt. Auch einer seiner Joker, Talbi, bereitet dann das 1 zu 1 durch Diop vor. Und es hat Spaß gemacht, das Spiel anzuschauen, weil Marokko auch mit Ball einfach, ja, gefälliger gewirkt hat als die Niederlande, die sich dann doch ein bisschen versteckt hat, oder?
Marokko ist einfach die Mannschaft, die wirklich einfach sehr komplett ist, die einfach flexibel sind, die natürlich auch eine gewisse Idee haben, wie sie Fußball spielen möchten, aber immer wieder auch anpassungsfähig sind. Und das ist gerade bei so einem Turnier, das kann ja ein großer Schlüsselmoment einfach dann sein, weil du dich einfach immer wieder anpassen kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da haben sie natürlich, ja, jetzt auch in einen Trainer, der da immer wieder anpassungsfähig ist. Die haben eine Mannschaft, die im Takt ist, die funktioniert. Auch letztendlich immer wieder, glaub auch, ja, dem Trainer letztendlich vertrauen, weil man sieht immer bei Marokko Abläufe, es ist relativ klar definiert, was sie machen wollen, wie sie Fußball spielen wollen, auch gegen die Niederlande, ja, war das jetzt nicht so das Spiel gewesen, wie vielleicht bei den anderen Gruppenspielen, die sie hatten. Brasilien vielleicht ein bisschen eingeklammert, ja, wobei sie auch da in der ersten Halbzeit auch viel Ballbesitz hatten, auch eine gewisse Dominanz. Aber auch gerade in den Spielen gegen Schottland und gegen Haiti haben sie viel Ball gehabt, viel Kontrolle und sie sind da sehr flexibel, haben da ihre Prinzipien, ihre Muster, die wahrscheinlich gar nicht mal so festgefahren sind, aber die probieren da immer wieder, ja, Überzahl in Ballnähe zu schaffen. Und ja, das machen sie einfach sehr, sehr gut, oder das haben sie in der Gruppenphase gut gemacht. Und jetzt natürlich aber gegen die Niederlande war es eher so gewesen, dass sie da etwas tiefer agiert haben, auch ja, gegen den Ball so eine Art 4-4-2 dann gespielt haben, und dann natürlich über Umschaltmomente zu kommen, war natürlich dann ein bisschen ungewohnt gewesen für mich, das zu sehen, weil ich ein anderes Spiel da so ein bisschen erwartet hatte, aber Marokko einfach sehr strukturiert und organisiert ist in dem, was sie tun, wie sie handeln, wie sie Fußball spielen. Und die sind einfach nicht berechenbar. Ja, die sind nicht berechenbar und das macht sie einfach so, so gefährlich. Auch ja, gegen Frankreich spielen hier natürlich, das ist jetzt nochmal ja, ein ganz, ganz hohes Regal. Da bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Nichtsdestotrotz haben sie auch da gegen die Niederlande verdient gewonnen und auch schön, dass da das Tor passiert ist. Kurz vor Schluss, weil das wäre sehr unverdient gewesen, wenn sie es nicht geschafft hätten. Aber es zeigt dann auch, wenn du strukturiert bist und wenn es mal eine Phase gibt, wo es nicht so gut läuft, trotzdem da cool zu bleiben, diese Geduld zu haben, um ja, den Glauben auch zu haben, dass du da immer wieder zurückkommst. Und das macht dann auch einfach Spitzenmannschaften aus, wenn du es schaffst, letztendlich auch kurz vor Schluss. Ja, das dein Ausgleichstreffer dann zu machen, beziehungsweise dann in der Verlängerung sich dann durchzusetzen, wobei auch da hatten sie ja die Chance dann gehabt, in Führung zu gehen, wo sie dann eine Riesenchance hatten, aber dann im Elfmeterschießen sich da durchgesetzt, ja, auch wenn es mehr ein paar verschossene Elfmeter dann gab, aber sie haben sich durchgesetzt und freut mich, dass sie dann erst auch gegen Kanada gewonnen haben und jetzt auch gegen Frankreich ein, ja, ein sehr, sehr interessantes Duell vor der Brust haben.
Ich fand, Rahimi hat wirklich, also was war das für ein Auftritt? Erst verballert er diese Riesenchance, wo er wirklich sagen kannst, das ist diese typische Situation, du kannst den Torwart fragen, wo willst du ihn hinhaben und haust ihn rein. Aber er schließt halt so ab und natürlich auch eine absolute Freak-Parade von Verbrugge, dass der den da rauskratzt. Und dann gehst du ins Elfmeterschießen, wieder treffen beide aufeinander und Rahimi schießt. Eigentlich hält ihn Verbrugge wieder und haut ihn sich dann selber mit der Hacke rein. Ich glaube, das war auch der Moment, wo dann alle wussten, okay, heute läuft es in die Richtung von Marokko und das ist natürlich auch das einfach, was du in so einem Turnier brauchst, dass vielleicht auch mal das Momentum in deine Richtung kippt, weil Elfmeterschießen ist immer so ein Stück weit ein Pendel, das in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Deswegen kann man ja sagen, Marokko hat diesen Moment jetzt gehabt. Gegen Kanada fand ich sie ja in der ersten Halbzeit insbesondere eher schwach. Da mussten sie mit dieser Favoritenrolle erstmal umgehen lernen. Hat man das Gefühl gehabt, okay, da laufen diese Abläufe, die eigentlich so einstudiert sind, noch nicht so geschmiert und noch nicht so, wie der Trainer es vielleicht hatte. Aber das ist ja auch wieder ein Zeichen, dass er dann die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und es ist natürlich auch ja, ein heftiger Rückschlag, wenn dein Unterschiedsspieler bei diesem Turnier mit Ismail Saibari sich so früh verletzt und du dann alles umstellen musst, weil Rahimi ist auch ein guter Spieler, aber er ist halt kein Stürmer auf dem Niveau, das Saibari bisher gezeigt hat. Und da ist für mich auch sehr spannend. Glaubst du, er wird jetzt wieder so wie in dem Spiel? Ist ja logisch, dass er in dem Spiel jetzt 1:1 Ersatz wahrscheinlich geht und sagt, ich bringe den Stürmer für den Stürmer. Aber glaubst du, es kann auch passieren, dass er ein bisschen was an der Grundstatik ändert, weil er sagt, okay, ich habe jetzt diesen einen Top-Stürmer, beziehungsweise diese falsche Neun, die Saibari ja immer so ein bisschen gespielt hat, nicht mehr? Oder glaubst du, er geht jetzt trotzdem drauf und sagt, okay, dann mache ich diesen 1:1-Ersatz und Rahimi wird auch gegen Frankreich anfangen?
Ja, also ich denke schon, dass Rainer anfangen wird, einfach aus dem Grund, weil Marokko wird jetzt, glaube ich, jetzt nicht mehr viel, viel ändern. Die haben ihren Rhythmus, sie sind in einem Flow und du merkst es einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist. Alle Mannschaften, die jetzt weitergekommen sind, ins Achtelfinale oder jetzt Marokko in dem Fall im Viertelfinale, das sind eher die Mannschaften, die im Flow sind, die ihre ganz klare Struktur haben. Und dann, wenn sie natürlich was anpassen müssen, passen sie es an, aber da ist nicht viel, viel, viel Veränderung. Die Statik wird sich da jetzt grundsätzlich nicht ändern, glaube ich, weil sie sind in der Lage, alle Spielphasen zu überstehen. Und das ist halt das ganz, ganz Gefährliche. Also die können im tiefen Block, die können hoch verteidigen, die können aber auch auf Umschaltmomente gehen, sowohl offensiv als auch defensiv. Und das ist ganz, ganz stark, wie sie sich da präsentieren. Und ja, die werden der ja, Favoritenrolle oder Geheimfavoritenrolle werden sie letztendlich gerecht. Ja, ich hatte auch vor ein paar Wochen mit Leuten gesprochen gehabt, die sich das auch hier angehört hatten. Und die haben sich gefragt, ja, warum sieht der Marokko so gut? So, wenn ich auf die einzelnen Spieler so schaue, da ist Elfenbeinküste oder Senegal viel, viel besser. Ja, von den Einzelkönnern ja, definitiv, würde ich auch so mitgehen, aber sie sind einfach kompletter und viel, viel strukturierter und ich finde, die haben einfach einen sehr, sehr guten und sehr, sehr interessanten Trainer, der das wirklich sehr, sehr gut anpasst, beziehungsweise, ja, das hat sich einfach alles adaptiert, was er sich vorgenommen hat und ja, du siehst einfach, dass die Dinge greifen und dass sie wieder einfach in diesem Flow sind, wie es halt 2022 war und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die sie genommen haben und ja, das Spiel gegen Frankreich, ja, da wird auf jeden Fall Feuer unter dem Gas sein, definitiv, aber das wird cool werden und ja, wird ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, was sie vielleicht ein bisschen verändern, aber ich glaube, da wird jetzt nicht großartiges was verändert werden. Wenn du im Flow bist, dann bin ich eigentlich immer derjenige, der sagt, okay, dann bleibst du auch in deinen Prinzipien.
Ist ja auch dann ein Stück weit vielleicht eine Meisterprüfung für Mohamed Wahbi. Und ja, am Ende des Tages gehen sie ja trotzdem ohne Druck. Natürlich hast du immer Druck in einem WM-Viertelfinale, aber ich sag mal, von 100 Personen werden 99 auf Frankreich setzen. Und deswegen kannst du da ja auch so ein Stück weit dein Spiel spielen und was rauskommt, kommt raus. Du hast trotzdem jetzt hat schon eine starke WM gespielt. Kann man so immer nicht rechnen. Natürlich wollen die jetzt auch ins Halbfinale. Natürlich wollen sie jetzt auch Frankreich schlagen. Und du siehst ja auch, es gibt auch Spieler, die jetzt in die Bresche springen können. Ja, so ein Nounahi kommt dann jetzt hat in diesem Spiel raus. Erst dieser perfekte Abschluss beim 1:0. Ja, und dann beim 2:0. So ein Brahim Diaz, der bisher doch sehr im Schatten oder unter dem Radar geflogen ist bei diesem Turnier. Mit diesem einen Hackentrick lässt er dann halt den Kanadier ins Leere rutschen, spielt ihn rüber zu Unahi, der ihn dann reinhauen kann zum 2:0. Also es gibt schon auch noch Spieler, die Spiele entscheiden können in der Offensive, dass Bilal El-Kanous auch jemand ist, der vielleicht sogar davon profitieren kann, wenn er jetzt durch den Saibari-Ausfall, was weiß ich, in eine bisschen zentralere Rolle, mehr Räume im Zentrum bekommt. Ist ja auch logisch und kann eben passieren. Und ja, gerade, dass auch Frankreich defensiv nicht unverwundbar ist, hat das Turnier gezeigt. Ob man jetzt hat 1:1 die ganze 90 Minuten diese Offensive ausschalten kann, ich bezweifle es, auch wenn man eine gute Sechs hat, die vor der Abwehr aufräumt und die sehr, sehr viel wegarbeitet. Aber das wird nicht möglich sein und deswegen ist es auch wichtig, dass man einen guten Keeper hat, aber dass man auch offensiv für Entlastung sorgt und vor allem auch mal den Ball in den eigenen Reihen hält, um sich eben zu entlasten. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Leider nicht mehr spannend wird's, was mit der Elfenbeinküste passiert. Da ist höchstens noch spannend, ob Pimer Svai Trainer bleibt, weil auch da gibt es viele Fragezeichen. Aber man ist ausgeschieden gegen Norwegen, weil man ähnlich wie im Spiel gegen Deutschland ja nicht den lang genugen Atem hatte. Man war lange mit dabei, man war mit dem Team aus Europa auf Augenhöhe, aber dieser entscheidende Schritt hat gefehlt und am Ende macht eben Norwegen dieses 2:1. Zwar hat mir schon ein bisschen wehgetan, weil das ist schon ein Team gewesen, auf das ich mit sehr viel Freude geschaut habe, die auch Spaß gemacht haben phasenweise. Und gerade so ein Spieler wie Amad Diallo, der hier wieder reinkommt und ein Spiel aufzaubert, nicht nur das Tor macht, sondern auch einen Freistoß da aufs Tor ballert, wo ich sage, der hätte eigentlich auch ein Tor verdient gehabt. Deswegen ist es schon schade, dass wir heute zum letzten Mal über die Elfmeterküste sprechen bei der WM, ne?
Ich finde es auch sehr, sehr schade. Auch wenn ich Norwegen es auch irgendwo gönne, weil es auch eine coole Mannschaft ist, aber natürlich hätte ich es der Elfenbeinküste auf jeden Fall viel, viel mehr gegönnt, weil sie auch eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht haben gegen Norwegen. Das war ein Spiel gewesen, wo du nicht wusstest, okay, ja, wer wird sich da durchsetzen? Also sprich ein 50-50-Spiel, wobei ich sage, dass da die Elfenbeinküste schon die bessere Mannschaft war in dem Spiel. Und vor allem aber auch in der zweiten Halbzeit ihr Stempel da aufgedrückt haben. Und die waren schon sehr überlegen, sehr dominant gewesen, auch eine offensive Spielausrichtung gehabt, ja, wo beide Außenverteidiger auch wirklich sehr, sehr gut agiert haben, wo sie natürlich auch sehr, sehr gut sind. Aber letztendlich ist es auch so, dass sie defensiv immer wieder ihre Probleme haben, da nicht so strukturiert sind, wie andere Teams, die dann einfach gut im Gegenpressing sind oder schnell in einem tiefen Block dann verteidigen, auch bei dem 1:0, was sie dann bekommen haben. Klar war das ein sehr, sehr schönes Tor gewesen von Nusa, klar braucht man nicht drüber zu sprechen. Dennoch sage ich, dass du das ein bisschen besser verteidigen kannst, so dass es nicht zu diesem Abschluss, ja, einfach kommt, ja. Da musst du einfach viel besser doppeln und auch enger einfach dran sein. Da ist der Platz einfach zu groß und den Platz darfst du den Norwegern letztendlich nicht lassen. Nichtsdestotrotz muss man halt dann sagen, klar, es hat das Momentum gekippt. Also die hatten da schon nochmal eine Chance gehabt, die Norweger, wo Haaland, glaube ich, da nochmal eine Chance hatte nach dem Eckball. Aber dann zweite Halbzeit, ja, waren Elfenbeinküste schon die bessere Mannschaften, die sind auch da verdient, ja, haben sie dann das 1:1 dann gemacht gehabt und waren da schon so ein bisschen am Drücker dann gewesen, schon davor. Und ja, war, wie gesagt, eine gute Phase, die sie dann erwischt haben. Ja, wo sie dann auch das 1:1 dann machen in der 75. Minute, wo sie dann eine 2-gegen-2-Situation dann so ein bisschen Halbraum haben mit Pepe und Doué, die beziehungsweise Doué dann das Spielfeld so ein bisschen breit gezogen hat, dementsprechend im Halbraum dann ein bisschen Platz war und dann Amad Diallo und Pepe dann den Doppelpass dann spielen und Diallo dann das Tor dann macht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kippt komplett das Momentum, aber ja, da hast du einmal nicht so gut aufgepasst gehabt, beziehungsweise war auch sehr, sehr gut rausgespielt gewesen, muss man auch natürlich dazu sagen. Und dann war es natürlich schwer für die Evora, da nochmal Anschluss zu finden, weil danach war nicht mehr so viel Zeit und die Chancen waren auch nicht mehr so groß. Aber perspektivisch sehe ich Elfenbeinküste schon als eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das ist eine sehr junge Mannschaft und die können daraus lernen und ich bin halt gespannt, was da passieren wird, auch auf der Trainerbank, weil ich glaube, da würde es denen schon gut tun, ja, einen Trainer zu haben, der noch etwas strukturierter ist, der einen ganz klaren Plan hat, nicht nur mit dem Ball, weil das kommt mir schon so vor, dass sie ganz genau wissen, okay, mit dem Ball wissen wir schon, wo wir hin wollen und was wir tun möchten und wie wir unsere, ja, Spieler Diallo, Touré oder Diomande einsetzen können, um dann auch, ja, eine gewisse Gefährlichkeit auszustrahlen. Aber defensiv wirkt das immer so ein bisschen wild und einfach, okay, wir reagieren einfach. Aber ich finde, es muss nicht sein, weil du kannst immer wieder, wenn du einen Angriff hast, die Sicherung haben, eine Kontersicherung beziehungsweise Angriffssicherung und die sehe ich halt nicht so gut bei der Elfenbeinküste und ja, da gehört es einfach dazu, dass du da Struktur hast und die sehe ich nicht immer und dementsprechend bin ich gespannt, was da passieren wird. Nichtsdestotrotz ist Elfenbeinküste eine der Mannschaften, die es verdient hätten, eigentlich noch ja, ins Achtelfinale zu kommen.
Gehe ich mit. Ein paar Fragezeichen, die sich für mich auch aufgetan haben, ist einfach in der Hierarchie, wo ich das Gefühl hatte, im RSVE hat es nicht geschafft, so ein Konstrukt zu bilden, dass er eine Achse findet, die auch dann durch das ganze Turnier trägt, weil mal hat Seko Fofana im zentralen Mittelfeld angefangen, dann haben vier verschiedene Innenverteidiger bei der WM gespielt. Es war irgendwie, man hatte das Gefühl, ja, er war sich selber noch nicht sicher, was gerade seine beste Elf ist und das sollte man vor einer WM herausfinden. Und es ist, glaube ich, auch noch mal was anderes, die WM-Quali in Afrika zu coachen, einen Afrika-Cup zu coachen und dann eben auf dieses Niveau, auf dieses Weltniveau zu kommen. Und den Schritt hat er meiner Meinung nach nicht unbedingt gemacht bei dieser WM, weil es eben so war, dass er diese defensive Struktur nicht so perfekt hinbekommen hat, wie er es ja scheinbar in der WM-Quali hinbekommen hat. Weil ich meine, da waren es null Gegentore, aber auch offensiv, um, ja, das habe ich ja vorher schon mal gesagt, dass ich seltsam fand. Boni hat eine halbe Stunde mit dieser Mannschaft gespielt vor der WM und dann kommt er im zweiten Spiel rein gegen Deutschland, ist ab dann Stammspieler, aber Wahi kommt auch immer wieder rein. Also es war einfach diese Abläufe konnten ja gar nicht so vorhanden sein, wie sie eigentlich schon vor dem Turnier gestanden oder stehen hätten sollen. Deswegen bin ich gespannt, was er macht, auch wie er mit den etablierten Kräften umgeht. Es hängt wahrscheinlich auch viel davon ab, was Franck Kessié jetzt macht. Sein Vertrag bei Al-Ahli in Saudi-Arabien ist ausgelaufen. Es gibt Gerüchte, dass er zurückgeht nach Italien, was, denke ich, für sein Spiel nicht schlecht wäre, wenn er jetzt auch mal wieder diese 90 Minuten Intensität Woche für Woche auf einem anderen Niveau gehen würde. Was macht er mit einem Seko Fofana? Was ist mit einem Evan Dika, der eigentlich der Abwehrchef ist, der aber keine Minute bei dieser WM gespielt hat, weil er verletzt war? Wieso war der überhaupt dabei? Wusste man nicht, was ist. Also da gibt es viele Fragezeichen und da muss der Verband für sich klar werden, welche Struktur will ich angehen, will ich es mit diesem Trainer machen, und wenn nicht, dann muss ich aber auch schnell eine Entscheidung treffen, weil der nächste Afrika-Cup ist im nächsten Sommer, das ist das nächste große Ereignis, und mit den Spielern, die Elfenbeinküste hat, wird sie da wieder zu den Favoriten zählen, aber eben nur, wenn man eine klare Struktur hat und, glaube ich, auch eine klare Hierarchie und seine Top-Spieler wie Amad Diallo oder Yann Diomande auch optimal einbinden kann. Ja, was kommt als nächstes? Ja, das wahrscheinlich für dich schmerzhafteste, aber auch irgendwo, glaube ich, das, was dich am stolzesten macht, oder? Weil das, was man der Elfenbeinküste vorwerfen kann, kann man meiner Meinung nach DR Kongo nicht vorwerfen und Sebastian Desabre, sondern da war ein klarer Plan, da hat sich was durchgezogen, und dass man dann diese individuelle Qualität von Harry Kane zweimal nicht verteidigen kann und dann rausgeht, kann passieren. Aber dass man einer Minimum Top 5 Nation der Welt mit England so einen Kampf bietet, da kann jeder Kongolese weltweit auf jeden Fall mit vollem Stolz auf diese WM blicken, oder?
Das hast du richtig gesagt, und es sind ja schon ein paar Tage vergangen, und man kann auf jeden Fall sagen, dass man dann jetzt zu diesem Zeitpunkt stolz sein kann, auch muss, aber auch danach natürlich. Hat ein bisschen gedauert, ein bisschen Gebrauch gehabt, weil du warst wirklich dran gewesen, England aus dem Turnier zu kegeln, und das wäre natürlich ein krasses Ding gewesen. Aber so rückblickend gesehen musst du natürlich schon sagen, du kannst total stolz sein, wie Kongo sich präsentiert hat bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, die haben schon gezeigt gehabt, dass das Kongo Fußball spielen kann und auch immer wieder anpassungsfähig ist und auch immer wieder flexibel ist. Ja, wenn ich an das erste Spiel denke, wo man in einem 5-3-2-Block verteidigt hatte gegen Portugal, wo du es aber auch sehr gut gemacht hast in einem defensiven Block und wirklich kaum Torchancen zugelassen hast und da sogar einen Unentschieden holst. Wenn ich an dieses Spiel denke und wenn ich an das Spiel jetzt denke gegen England, wo du dann in einem 4-3-3 dann agiert hast, wirklich auch offensive Spieler auf dem Platz hattest, ja, mit Tupenga und mit Mbuku, die über außen wirklich richtig, richtig gut performt haben. Wissa natürlich sowieso in der Spitze. Also du hast dann auch gezeigt, okay, es ist nicht nur dieser defensive Block, sondern du kannst auch offensiv Akzente setzen. Du hast auch gewisse verschiedene Profile, die du einsetzen kannst. Und darauf bin ich richtig, richtig stolz, dass du auch einfach während dem Turnier dich entwickelt hast, dass du während dem Turnier anpassungsfähig warst und dass du auch einfach gezeigt hast, hey, es gibt nicht nur diesen defensiven Block. Natürlich definieren sie sich darüber überwiegend, aber du kannst auch nach vorne spielen und du kannst auch mitzocken, und das ist auch nicht einfach nur lange Bälle, sondern du hast auch schon strukturiert dann gespielt in gewissen Phasen, wo du auch mal die Engländer so gezwungen hast, in einen tiefen Block dann zu gehen, und das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht gehabt, ne? Wir hatten ja während dem Spiel ja kurz geschrieben gehabt, wo ich auch gesagt habe, ich habe das gar nicht so erwartet gehabt, dass es ja auch von den Ballbesitzanteilen her ausgeglichen sein wird. Und Kongo wirklich riesen Respekt an die Mannschaft, an die Spieler, aber auch an den Trainer Sebastian Desabre, der da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Und die Sichtbarkeit für Kongo ist jetzt wieder da. Und es gab viele, viele Komplimente auch international, auch hier in Deutschland, was ich so gesehen habe. Hat mich persönlich natürlich sehr, sehr gefreut, dass die Anerkennung dann einfach da war für dieses Spiel. Und dieses Spiel kann aber, glaube ich, den Kongolesen perspektivisch ganz, ganz viel geben, generell dieses Turnier ganz, ganz viel geben, weil du, glaube ich, jetzt einfach gezeigt hast, da ist Potenzial drin, da ist auch eine gewisse Struktur drin, mit dem richtigen Trainer und dass du auch in Kürze der Zeit auch dich demnächst auch wieder qualifizieren kannst für eine Weltmeisterschaft und dass du dann auch eine Art gewisse Rolle spielen kannst, ne? Du wirst natürlich nicht, keine Ahnung, Viertelfinale, Halbfinale so einfach und so schnell erreichen. Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr vermessen. Aber du hast in jedem Spiel gezeigt, ob es gegen Portugal war, ob es gegen Kolumbien war, England oder auch Usbekistan, dass du einfach konkurrenzfähig bist. Und das war das, was ich mir einfach gewünscht habe, für Kongo, dass man einfach zeigt, man ist konkurrenzfähig. Und das haben sie auf jeden Fall. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar, das gesehen und erlebt zu haben, auch schon davor im Vorfeld. Es hat sich da was entwickelt, eine Dynamik, auch die Qualifikation bis zu dem Spiel gegen Jamaika, dann die Testspiele, was in Belgien war. Also da hat sich wirklich eine Euphorie entwickelt bis zum Turnier und das hat sich übertragen. Und deshalb ist das natürlich ja was ganz, ganz Besonderes, teilgenommen zu haben bei dem Turnier und auch so performt zu haben. Und eine gute und eine coole Sache für Kongo. Und ich hoffe, dass man darauf aufbaut, um dann, wie gesagt, bestmöglich 2030 wieder dabei zu sein. Natürlich ein großer Wunsch, auch wenn es dann hier in Europa ist, Spanien, Portugal, beziehungsweise auch in Marokko. Genau, das wäre natürlich auch eine coole Sache, wo du es dann vielleicht nicht ganz so weit hast, wo man dann auch vielleicht mal hingehen könnte. Aber es geht darum, dass die sich weiterentwickeln und das haben sie gemacht und ich hoffe, dass die Schritte weiterhin Step für Step nach vorne gehen für die Nationalmannschaft, weil die haben gezeigt, da ist auf jeden Fall was möglich.
Ich glaube auch, dass das Turnier gezeigt hat, dass trotzdem so ein gewisser Umbruch jetzt hat auch stattfinden wird. Ich meine, es ist ja so, dass so ein Theo Bongonda, der eigentlich immer gesetzt war die letzten Jahre, dass solche Spieler Stück für Stück vielleicht auch einfach ja nicht aussortiert werden, aber einfach durch Qualität abgelöst werden, weil ich meine, was hat Brian Chipenga für ein Turnier gespielt? Das hätte vielleicht jetzt auch keiner erwartet von einem Spieler, der eigentlich nur in der zweiten spanischen Liga spielt. Und dann hat er zwei so schöne Tore gemacht und einfach auch, aber auch gegen den Ball viel gearbeitet und dem Team eben offensive Momente dazu noch beschert. Ich denke auch, dass absehbar ist, dass noch ein paar Jungs aus der Diaspora dazukommen werden, weil die natürlich auch jetzt gesehen haben, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt, was auch Sebastian Desabre vielleicht aus einzelnen Spielern noch herauskitzeln kann. Und wenn man ja jetzt an Spieler wie Samuel Mbangula von Werder Bremen zum Beispiel denkt, wenn der jetzt eine gute Bundesliga-Saison hat, weil wenn er wieder eine schlechte hat, dann sage ich dir auch ganz ehrlich, dann ist die DRC gar nicht mehr auf ihn angewiesen und hat mittlerweile auch einfach einen Standard erreicht, der vielversprechend ist. Da wird es jetzt darum gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Puzzlestücke vielleicht noch hinzuzufügen, damit man auch die zweite Reihe noch verstärken kann und dann eben auch in Spielen wie diesen jetzt hat, vielleicht sich nicht ab der 70. Minute keinen Leistungsabfall hat, wenn man Leute reinbringt, sondern dass man nochmal richtig Qualität auch von der Bank nachschieben kann. Ich denke, darum wird es auch gehen, um das Ganze noch breiter zu gestalten. Aber insgesamt, ja, kann man ein sehr positives Fazit ziehen. Und Sebastian Desabre hat das bestätigt, was eben ja viele schon vor der WM gesagt haben, dass er einfach der richtige Coach ist, um langfristig zu arbeiten. Und da wird es ja auch hoffentlich mal in dem Sinne weitergehen. Wo es auf keinen Fall so weitergehen kann, wie es jetzt gelaufen ist, ist der Senegal das große Sorgenkind, weil es ja auf einem Level gekracht hat, auch scheinbar nach diesem Aus gegen Belgien. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Lass erstmal das Spiel besprechen. Ich fand eigentlich, der Auftritt war ja ganz gut. Ich meine, er hat die Aufstellung gewählt, die viele sich von ihm gewünscht hätten von Papecao. Er hat Sis in die Innenverteidigung gestellt. Er hat Pape Gay zurückgebracht in die Startformation. Er hat Illiman Ndjaye in die Startformation gestellt. Das heißt, die Voraussetzungen waren eigentlich gar nicht schlecht und man hat ja auch nicht schlecht angefangen. Aber ja, der Rhythmus wurde komplett gebrochen. Man ist durch diesen Anschlusstreffer, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, komplett in sich zusammengefallen und man kann auch nicht mal sagen, dass es so unverdient ist jetzt das Aus, sondern es ist halt einfach nur komplett unnötig, weil man einfach so viel besser war eigentlich als Belgien und auch gezeigt hat, dass man die deutlich bessere Mannschaft ist mit den deutlich besseren Spielern, oder?
Ja, also das ist wirklich immer noch bitter, muss ich sagen, dass Senegal da rausgeflogen ist. Also ich komme immer noch nicht drauf klar, muss ich sagen, weil Senegal wirklich alles im Griff hatte. Die waren die viel, viel bessere Mannschaft von Anfang an. Die hatten Kontrolle gehabt. Die waren flexibel gewesen in ihrem Aufbau, mal zu dritt aufgebaut, mal zu zweit, und hatten da wirklich die Belgier vor Probleme gestellt und die hatten da gar keinen Zugriff gehabt und dementsprechend, ja, war das eigentlich ja nur Frage der Zeit gewesen letztendlich, bis dann auch da das 1-0 dann fällt und kommt dann auch über eine längere Ballbesitzphase, die Senegal dann aufgebaut haben, dann über Dreiecke dann rausspielen, verlagern das Tor dann machen. Wie gesagt, Diarra auch ein gutes Spiel gemacht und hat dann einen tiefen Laufweg gemacht, der sehr, sehr wichtig und entscheidend war, um dann letztendlich in die Box zu kommen. Und ja, wie gesagt, über Verlagerungen es dann sehr gut gemacht haben. Mané flankt, zum Kopfball und Diarra dann abstaubt. Und das war eigentlich so der Dosenöffner dann, sage ich jetzt mal, gewesen für dieses Spiel. Und ja, du hast eigentlich immer die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, da passiert nicht. Natürlich hatte Belgien ein, zwei Möglichkeiten gehabt am Anfang vom Spiel, beziehungsweise dann auch gegen Ende der ersten Halbzeit. So war es jetzt nicht, dass Belgien jetzt chancenlos war. Aber ja, Senegal war einfach der Taktgeber in dem Spiel und auch in der zweiten Halbzeit, also auch da wieder wirklich gut reingekommen, wo dann Mané über die linke Seite dann durchbricht und findet dann auch wieder Diarra, der da leider verzogen hatte. Und ja, dann muss man aber sagen, die ja, Senegalesen wurden immer wieder ja, passiver. Also die haben sich dann mehr und mehr sich so ein bisschen in den tiefen Block dann gestellt, dann haben die gewechselt gehabt, ne? Hat dann auch so ein bisschen für Verwirrung scheinbar gesorgt gehabt und war dann nicht mehr ganz so strukturiert gewesen. Nichtsdestotrotz gab es ja immer wieder Umschaltmomente, wo sie dann auch nicht ganz so gut ausgespielt haben, beziehungsweise auch Chancen dann hatten. Und wie gesagt, aus dem Nichts kriegst du dann da das 2-1, was einfach sehr, sehr bitter ist. Und dann sogar das 2-2, wo man ja schon wahrscheinlich sagen muss, okay, Torwartfehler, wo man einfach da zu spät rauskommt oder den Ball dann einfach nicht erwischt und Tielemans dann das Tor dann macht. Und ja, dann kippt natürlich so ein Momentum, dann bist du natürlich total verloren im Kopf und denkst natürlich, ey, was ist denn hier los? Und auf einmal muss man aber auch sagen, hat sich das schon gedreht, weil Senegal dann wieder musste und das Gefühl hatte, okay, wir müssen wieder, aber da ist natürlich nicht mal ganz so viel passiert. Und ja, in der Verlängerung, der Elfmeter, der sehr umstritten war, ich finde, kann man geben, muss man aber nicht, aber ich glaube, es war schon okay, dass er gegeben wurde. So ist es nicht, auch wenn es ein bitterer Elfmeter ist. Und ja, verlierst dann. Und das ist halt schon bitter, weil du alles im Griff hattest und dieses Spiel nie verlieren darfst. Aber die Spiele, die musst du natürlich von Anfang bis zum Ende halt komplett durchziehen und musst deine Möglichkeiten, die du auch hattest, nutzen und musst dann auch gegen den Ball weiterhin aktiv bleiben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob sie dann ja im Kopf dann einfach schon im nächsten Spiel waren. Aber das war auf jeden Fall nicht so gut, weil du hast es einfach verschenkt. Du hast einfach dieses Ticket, Achtelfinale, hast du einfach dummerweise verschenkt. Und es hätte nicht sein müssen, weil sie alles beherrscht haben bis zur 84. Minute.
Ja, und dieses Ausscheiden, das hat ja dann wie dieser letzte Brennspiritus auf einer Flamme, die scheinbar schon geköchelt hat, gewirkt, weil danach ja wirklich, man muss sagen, fast schon alles implodiert ist. Ich meine, es ist ja bezeichnend, dass Pape Gay, der vielleicht dein bester Spieler bei dieser WM war, der dich vor ein paar Monaten zum vermeintlichen Afrika-Cup-Sieg geschossen hat, wenn der in seiner Instagram-Story postet, solange dieser Trainer Nationaltrainer ist, werde ich nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen, während er noch im Teamhotel ist. Das heißt, die müssen sich alle noch begegnen und was auch danach alles rausgekommen ist. Das heißt, seit 5 Monaten gibt es Vertragsprobleme bei Pape Gay. Er hat seit 5 Monaten kein Gehalt gesehen. Es sind sehr viele Dinge, Hinhaltetaktiken passiert. Es sind Es wurde ihm immer wieder gesagt, es ist kein Geld vorhanden. Währenddessen dann die Delegation riesig war vom Senegal, die dann Dinners abgehalten hat in den USA, wo Hummer serviert wurde, die Unmengen an Geld verschlungen haben und alle gesagt haben, wie kann das eigentlich sein, dass, also intern sind natürlich jetzt viele Dinge rausgekommen, die einfach so geköchelt haben, dass viele Leute in Frage gestellt werden, wieso ist dieser Mann in dieser Position und welchen Sinn hat er überhaupt für den Verband? Und das sind Fragen, die jetzt halt eben an die Oberfläche kochen. Noch dazu eben der Unterschied zu Marokko. Marokko hat einen riesigen Staff, der aus 10 Leuten besteht, aus 2 Videoanalysten, aus Spezialisten für alle Felder. Das Trainerteam vom Senegal besteht im Großen aus 4 bis 5 Leuten und der zweite Videoanalyst ist erst pünktlich zum Norwegen-Spiel, also zum zweiten Gruppenspiel, dazugestoßen, weil einfach so viele organisatorische Sachen falsch gelaufen sind. Und es ist einfach ein Level an Inkompetenz in diesem Verband erreicht worden, dass ja, jetzt hat mal der Punkt erreicht, glaube ich, war, wo ein paar Spieler gesagt haben, okay, dieser Afrika-Cup-Titel, dieser Schritt, dass wir sagen können, okay, das hält gerade alles zusammen, dieses, wir fühlen uns ungerecht behandelt durch das Urteil, das kann man so ein bisschen als Kleber für dieses ganze Camp benutzen, das fällt jetzt weg und dadurch sind so viele Sachen jetzt halt auf einmal passiert, dass man wirklich sagen muss, dieser Verband braucht einen richtigen Neuanfang, weil sehr viele Spieler sehr unzufrieden sind, weil auch sehr viele Entscheidungen hinterfragt worden sind, die keiner verstehen konnte. Wieso hat ein Kalidou Koulibaly angefangen? Wieso ist ein Sadio Mané immer so lange auf dem Platz geblieben, obwohl man gesehen hat, dass er körperlich ab der 60. Minute eigentlich durch war? Wieso stellt sich ein Pape Chau danach hin und sagt, ein Pape Gay war ab der 60. Minute körperlich durch und musste ausgewechselt werden, obwohl der gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht, ich habe mich top gefühlt, ich habe auch allen signalisiert, dass ich weiterspielen will. Und dann natürlich auch noch so ein großer Punkt, vor diesem Spiel setzt du einen Mamadou Sarr auf die Pressekonferenz und lässt ihn Fragen beantworten, obwohl er noch keine Minute bei diesem Turnier gespielt hat, obwohl er dir das Afrika-Cup-Finale mitgewonnen hat. Und es sind einfach so viele Sachen, die kein Mensch verstanden hat, die dann nach diesem Spiel dann wirklich auch explodiert sind. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, welche Spieler jetzt halt auch nicht mehr auflaufen werden, welcher Trainer diese Mannschaft in Zukunft anführen wird und ob man eben ein Weiter-so, ob sich die Verbandsspitze durchsetzt und sagt, okay, es wird schon irgendwie weitergehen und du dann eben auf solche Leute wie Pape Gay verzichtest, aber auch Leute wie Niakate haben schon Ähnliches verlauten lassen und ja, wenn es eben ein Weiter-so gibt, kann ich mir auch vorstellen, dass ein Ismaïla Sarr irgendwann sagt, unter den Bedingungen will ich einfach nicht mehr weitermachen. Deswegen ist Senegal ein absolutes Pulverfass, was sehr spannend zu beobachten sein wird. Und da muss grundlegend was geändert werden, weil ich glaube, eins hat das Turnier gezeigt, individuell ist es eine überragende Mannschaft, auch ja, dieser Punkt, den ich vorhin gesagt habe bei Kongo, was da von der Bank noch kommen kann, das ist ja nicht zu vergleichen. So, ich fand auch Bara Sopoku und Jai in der Verlängerung, wie er reingekommen ist, hat ein, zwei Aktionen gehabt, wo ich mir gedacht habe, wie kann der Junge jetzt erst drauf sein? So, der ist so gut, der hat so eine Richtungsänderung gehabt, wo er erst nach rechts antäuscht, dass er geht, aber dann gleich wieder abbricht und nach links den belgischen Mittelfeldspieler komplett ins Leere schickt. Also da sind wirklich Entscheidungen getroffen worden, die man nicht nachvollziehen kann. Ja, Pape Chau wird auch vorgeworfen, dass er eben der Trainer war, der eigentlich nur so aufgestellt hat, wie die Verbandsspitze es wollte und wie die erfahrenen Spieler vielleicht das Ganze durchgedrückt haben. Das heißt, wir brauchen einen Neuanfang im Senegal. Wir werden ihn hier mal begleiten, schauen, was passiert. Und es ist sehr spannend, aber auch sehr, sehr, sehr enttäuschend, dass man jetzt sagen muss, diese WM ist unter diesen Umständen für Senegal zu Ende gegangen, obwohl ich immer noch nicht von dem Take abrücke, dass sie für mich zusammen mit Marokko das beste Team sind aus Afrika und dass sehr, sehr viel mehr möglich gewesen wäre, wenn man die Umstände dafür geschaffen hätte. Und das macht das Ganze eben umso bitterer, plus noch dazu, dass man sich in diesem Spiel eben so kreuzblöd angestellt hat und es komplett unnötig verschenkt hat. Und wenn wir ja eh schon bei schlechten Trainern sind, die vielleicht ihr Amt räumen sollten, Wladimir Petkovic und Algerien und die nächste Baustelle, die dringend gelöst werden muss, oder?
Also ich sage das auch so ähnlich wie bei Südafrika, dass für Algerien auch hier das Maximum einfach war im 16. Finale. Auch da enttäuschend, weil sie auch Spieler haben, die eigentlich ganz gut sind und die haben das dann so im letzten Spiel so ein bisschen aufblitzen lassen gegen Österreich, wobei das ja ein sehr wildes Spiel einfach war. Aber wenn sie gegen eine kompakte Struktur spielen, dann fehlen mir einfach Lösungen, Ansätze, wie du dann letztendlich immer wieder Angriffe initiieren willst und auch möchtest und ja, wofür du dann auch einfach stehen magst und auch defensiv ja auch nicht so gut und auch nicht so strukturiert. Und ich finde, damit ist auch schon alles gesagt, wenn du in der 9. Minute ein Tor bekommst. Klar, Mazembe ist aktuell brutal gut in Form bei der Schweiz und dennoch kommt er dazu einfach durch, ja, wo du einfach diese Räume offen lässt, wo er dann einfach da durchspaziert, wo du dann einfach nicht dann energisch in die Duelle dann reingehst und dann im Bolo dann das Tor dann macht. Und das zeigt dann einfach, dass die Balance dann einfach nicht so passt und auch nicht so stimmt bei Algerien. Die haben mich auch ja leider einfach enttäuscht von der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, weil nochmal, wie gesagt, das Potenzial und die Spieler, die haben sie, aber ja, die hatten natürlich auch Probleme gehabt, ne, mit Zidane im Tor, der da jetzt natürlich jetzt wieder gespielt hat. Aber dennoch ist es natürlich auch eine schwierige Situation. Also ich glaube, da kam auch bei Algerien einige Sachen dann zusammen, die nicht so gepasst haben letztendlich und auch hier ganz wichtig sein wird, auch dafür einen Neuanfang dann auch zu stehen, auch für gewisse Strukturen auch zu schaffen, wie du auflaufen willst, für was du stehen magst und was du erreichen willst in den nächsten Jahren, weil Algerien eine Mannschaft ist, die ja schon in vergangenen Turnieren eigentlich gezeigt hat, okay, die können da schon gefährlich werden für die eine andere Mannschaft. Aber das war bei diesem Turnier wirklich sehr, sehr dünn gewesen. Selbst gegen Jordanien, wo sie dann zwar 2-1 gewonnen haben, aber auch über ja nur Standardsituationen. Ich möchte Standardsituationen jetzt nicht kleinschreiben. Das ist auch ein wichtiges Stilmittel im heutigen Fußball. Aber das zeigt dann einfach, dass die nicht viel aus dem Spiel heraus dann einfach kreieren können. Da kommen immer wieder zwar Momente, das ist ja ganz klar, weil sie auch die individuelle Qualität haben, aber es muss ja ganzheitlich passen im Team und das sehe ich bei Algerien einfach nicht so und dementsprechend ja, haben sie verdient verloren gehabt, auch gegen die Schweiz und ja, hatten da wenig Chancen auch gehabt und ja, ist total in Ordnung auch, dass die da jetzt nach Hause fahren und ja, auf jeden Fall müssen sich sehen und gucken, wie sie sich in den nächsten Jahren aufstellen wollen und auch werden.
Ja, ich glaube, den Fahrplan, auch wenn sie es nicht gerne hören, haben sie von ihren Nachbarn vorgelebt bekommen, von Marokko, die sich strukturell gut aufgestellt haben, die einen Trainer jetzt halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben, der frische Ideen reinbringt, weil dass die Ideen von Wladimir Petkovic scheinbar komplett aus der Zeit gefallen sind, hat man, glaube ich, bei diesem Turnier gesehen und auch ja die Videos aus der Kabine, die dann aufgetaucht sind, natürlich danach, dass er überhaupt nicht mehr die Sprache der Spieler spricht, dass er da so 3-4 Phrasen reinbrüllt vorm Spiel, die wirklich niemanden abholen, irgendwie Motivation, Leidenschaft und ja, also es ist wirklich, kriegst du Gänsehaut vor Cringe, wenn du diese Kabinenansprache von ihm im Video dir anhören musst und du merkst richtig, dass kein Spieler auch nur ansatzweise irgendwie gepackt wurde davon. Ja, und dann in so einem Spiel auch Ibo Maser sich da als falsche Neun aufreiben lassen, was überhaupt nicht seinen Stärken entspricht und dafür Seruki oder Mandi auch zwei Spieler aufstellen, die schon so oft im Nationaltrikot nicht auf der Höhe waren in letzter Zeit, die auch einfach jetzt hat, vielleicht deren Zeit abgelaufen ist. Gleiches gilt vielleicht für Bentaleb und Mahrez. Ja, die jetzt einfach durch sind und da braucht es auch einen neuen Anfang mit einem neuen Trainer, der neue Ideen reinbringt. Könnten zwei bekannte Namen sein, die aktuell diskutiert werden. Hervé Renard, der jetzt gesagt hat, er macht bei Tunesien nicht weiter. Das waren zwei Spiele und Dankeschön. Ja, der ist scheinbar in Gesprächen mit Algerien und auch Eric Schell von Nigeria, der in Nigeria nur noch einen Vertrag hat bis Januar und der so allgemein immer, wenn eine Trainerstelle gerade bei einer Top-Nation in Afrika aufgeht, genannt wird, weil er einfach mit Mali weiterentwickelt hat, weil er Nigeria weiterentwickelt hat. Das WM-Aus geht jetzt nicht unbedingt auf seine Kappe oder die Nicht-Qualifikation. Deswegen bleibt spannend, wen sie da holen. Eric Schell hat auch schon im Clubfußball bei MC Oran in Algerien gearbeitet. Also er kennt auch die Mentalität und natürlich auch die Spieler. Deswegen bleibt es auch hier eine Sache, die man aktuell noch nicht beleuchten kann, weil man einfach sagen muss, da muss man einfach sehen, was auf der Trainerposition passiert und dass Wladimir Petkovic definitiv keine Alternative ist, um eine gute Zukunft zu gestalten. Das hat die WM nach dem Afrika-Cup, als man ja mit einem ähnlichen Ansatz gegen Nigeria mit einem ähnlich destruktiven Ansatz ausgeschieden ist, mal wieder gezeigt. Und ich glaube, da können wir das Kapitel Algerien auch für jetzt hat schließen, bis sie mal wieder ein bisschen spannender werden und wir uns nicht wiederholen, dass der Trainer nicht der Richtige ist. Aber wir haben ja nicht nur Marokko, sondern wir haben auch einen zweiten afrikanischen Achtelfinalisten und das ist Ägypten, wobei ich sagen muss, im Spiel gegen Argentinien, da bin ich jetzt nicht ganz so euphorisch, beziehungsweise freue mich nicht ganz so auf das Spiel wie bei Marokko, weil ja, das Spiel gegen Australien war doch schon sehr zäh, man hat auch gegen eine schwache australische Mannschaft relativ wenig Lösung gefunden und ich habe mich wieder so ein bisschen zurückversetzt, gesehen in so ein Ägypten, das ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so sehen wollte, das vor dem Afrika-Cup, als man ein bisschen uninspiriert gewirkt hat, was ich in den ersten Spielen bei der WM jetzt so gar nicht hatte. Aber Mo Salah, finde ich, hat man angemerkt, dass er angeschlagen ist, dass er nicht bei seinem Peak ist, dass er in den überhaupt nicht spritzig gewirkt hat, dass die Mannschaft sehr abhängig ist von den Ideen von Imam Mashour, der da schon viel auf sich gezogen hat. Aber ja, man hat sich im Elfmeterschießen durchgesetzt, das war auch historisch und das hast du auch an Salahs Training gesehen und dass es unglaublich viel bedeutet. Aber ja, es geht ja auch darum, habe ich Hoffnung, dass sie Argentinien ausschalten können und wenn sie so auftreten wie gegen Australien, dann fehlt mir da irgendwie die Fantasie, oder?
Der Auftritt an sich, der war nicht so gut. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Ägypter schon was zu verlieren haben auf einmal. In der Gruppenphase, da haben sie schon aktiver gespielt, etwas mutiger gespielt und war auch total überrascht gewesen, als ich im Nachgang mir nochmal ein komplettes Spiel angeschaut habe, für welche Art sie sich dann entschieden haben. Und klar ist es natürlich, dass Australien auch die Mannschaft ist, die gerne über Umschaltmomente dann kommt. Also der Respekt war ja gegenseitig auf jeden Fall dann gegeben zwischen beiden Teams und so war auch das Spiel auch an sich gewesen. Also es war dann tatsächlich so, dass du wenig Risiko genommen hast. Es war dann eher so, ja, sah nach einem kontrollierten Ballbesitz dann aus und dann hat man probiert, so ein bisschen zu locken und dann relativ schnell nach vorne zu spielen über einen zweiten Ball oder nach dem Prinzip langer Ball, zweiter Ball und dann halt pressen oder ja, letztendlich dann in die Tiefe dann zu kommen. Und ja, man muss halt sagen, das war halt nicht ja der Fußball gewesen, den die Ägypter, sage ich jetzt mal, dann gespielt haben die ganze Zeit, sondern die waren schon mutiger, aktiver und jetzt haben sie sich ja sich sehr, sehr passiv verhalten und sind dann nicht so ins Risiko gegangen und ja, war natürlich nicht so schön gewesen und wie du es richtig gesagt hast, relativ zäh. Und ja, aber das Spiel gegen Argentinien, das kann natürlich jetzt auch wieder ein Spiel werden, wo die Ägypter dann sagen, okay, gib den Argentinier mal den Ball, wir gehen in die Tiefe, wir agieren aus dem Block und dann ja nach vorne umschalten. Also ich glaube, es ist wieder ein Spiel, das die Ägypter auf jeden Fall wieder mehr legen wird als jetzt das Spiel gegen Australien. Und dennoch brauchst du immer wieder Lösungsansätze, wie du mit dem Ball dann spielen magst. Und da hatten sie in der Gruppenphase, ich erinnere mich an das Spiel gegen Belgien, da haben sie das schon sehr, sehr gut gemacht, ne? Wo sie einfach über Tempo verfügt haben, wo sie gut in die Halbräume gekommen sind, wie sie dann auch über Außenverteidiger dann durchgebrochen sind und so weiter und so fort. Also die Spiele haben sie schon und das haben sie auch schon gezeigt. Und da erwarte ich einfach viel, viel mehr Mut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein historischer Moment für Ägypten, du hast es richtig gesagt. Und freut mich auch natürlich sehr für Ägypten, dass sie da auch eine Runde weiter sind. Nach ja, langer, langer Zeit, beziehungsweise ja, einfach ein historischer Moment. Und ja, auch das Tor, das sie dann auch gemacht haben, relativ früh im Spiel, war ja auch dann über einen Freistoß dann gewesen, der dann letztendlich dann ja über Schuhe dann die Mauer da so ein bisschen getroffen hatte, Ball kommt dann wieder zurück und Havertz dann flankt und Schuhe dann per Kopf dann das Tor dann macht. Und dann hatte ich eigentlich eher gedacht, okay, das kann jetzt ein Spiel werden für Ägypten, aber die hatten dann Angst gehabt und das fand ich schon ein bisschen schade, genau, weil sie einfach immer wieder in den alten Muster verfallen sind, wie du es gesagt hast, ne? Nichtsdestotrotz gilt es jetzt, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Bin gespannt, wie sie da jetzt aufstellen werden, weil die hatten jetzt auch Zico drin gehabt, Mamouche dann eher über den Flügel auch gehabt, Achour über den Flügel und Salah auf der 10 so ein bisschen. Das war natürlich ein bisschen spannend gewesen zu sehen, weil davor war es immer wieder ein bisschen anders gewesen. Und ja, bin aber gespannt, wie sie sich dann aufstellen werden gegen Argentinien. Da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Mamouche dann vielleicht wieder in der Spitze dann agiert, genau, um dann einfach schnell in die Tiefe dann zu kommen und ihn so ein bisschen ins Laufen zu kriegen und dass er vielleicht dann da gefährlich werden kann.
Ich glaube, ich war auch einfach noch zu sehr im Mods-Modus von Senegal und Algerien, ne? Weil man darf das natürlich auch nicht kleinreden. Also es ist historisch, es ist super, dass diese Mannschaft im Achtelfinale steht. Und ich glaube, vor dem Turnier hätten sie das auch genau so unterschrieben, wie es jetzt gelaufen ist. Deswegen, ja, Schwamm drüber, sie haben es gewonnen. Wir haben noch zwei afrikanische Mannschaften im Turnier und wäre natürlich cool, wenn wir auch beide im Viertelfinale sehen würden. Und ja, da muss man jetzt vielleicht dann auch einfach die Kirche im Dorf lassen und kann nicht erwarten, dass man, wenn man auch zum ersten Mal in der K.O.-Runde bei einer WM steht, dass man dann gleich die Sterne vom Himmel spielt. Und gerade so ein Mo Salah, wenn dein Anführer dann auch noch verletzt ist, zumindest angeschlagen, und dann weißt du das natürlich auch. Und da fehlt vielleicht dann auch ein bisschen das Selbstverständnis. Aber sie haben ja auch Anschauungsunterricht von einer anderen afrikanischen Mannschaft bekommen, wie man dann am besten gegen Argentinien spielen kann. Ja, es fallen nicht in jedem Spiel solche Traumtore, wie sie jetzt halt für Kap Verde gefallen sind. Aber die Mannschaft hat, glaube ich, bewiesen, wie man eine WM als Underdog spielen muss. Und obwohl man ja individuell sicherlich zu den fünf schwächsten Mannschaften bei diesem Turnier gehört hat, hat man so viel Herz auf den Platz gepackt, hat man aber auch so einen guten Underdog-Fußball mit so einer guten Strategie gespielt, dass man eher gewirkt hat, als ob man zu den, ja, 20 besten Teams dieser WM gehört, oder?
Ich muss sagen, die haben sich auch innerhalb des Turniers oder während dem Turnier hat sich Kap Verde einfach auch gut weiterentwickelt. Im ersten Spiel war das natürlich sehr verhalten gewesen gegen starke Spanier, wo du dann auch einfach erstmal hinten dicht stehen wolltest und auch einfach in einem guten Block dann verteidigen wolltest, was denen natürlich dann auch gelungen ist. Das Ziel war da, einen Unentschieden rauszuholen, das 0-0. Und dann im Laufe des Turniers, ne, gegen Uruguay, wo sie dann auch etwas mutiger wurden, gegen Saudi-Arabien auch und letztendlich aber auch gegen Argentinien, wo sie dann auch gezeigt haben, dass sie auch dann da immer wieder situativ nach vorne spielen, wo sie auch nach vorne attackieren. Also die haben auch immer wieder verschiedene Elemente drin. Also ich fand, die sind ja sehr, sehr flexibel unterwegs und haben auch einfach mutig Fußball gespielt, mutig gezockt auch. Und was natürlich brutal gut ist, ne, dass die einfach auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch haben. Ja, du gehst da 0 oder liegst 0-1 hinten in der 8. oder 29. Minute, kriegst dann da ein bitteres Gegentor durch Lionel Messi. Aber dass du da immer wieder so zurückkommst und dass du dann sagst, ey, komm, zweite Halbzeit, wir gehen jetzt etwas mutiger, wir agieren da etwas mutiger. Und dann auch hier muss ich sagen, dass du dann in der zweiten Halbzeit dann, ich glaube, nach 15 Minuten dann das 1-1 dann machst über die rechte Seite dann, wo dann Ryan Mendes dann das Tor dann vorbereitet für Dario Duarte, der das Tor dann sehr, sehr gut macht. Und ja, dass du einfach da immer wieder zeigst, ey, wir können auch nach vorne spielen. Und das haben sie immer wieder gezeigt. Und ich habe einfach riesen, riesen Respekt vor Kap Verde, was sie geleistet haben, was sie gezeigt haben. Natürlich hatten sie auch dann mit Vucinha natürlich auch ein Torwart, der die gut im Spiel gehalten hat, ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber natürlich auch hinten Pico, der brutal gut ist, der den Laden da hinten zusammenhält. Kevin Pinner, Sydney, der auch ein super schönes Tor auch gemacht hat
Ja.
in der Verlängerung. Also ich muss sagen, die haben richtig, richtig Spaß gemacht, weil sie auch sich innerhalb des Turniers sich gut entwickelt haben. Haben aber natürlich auch dann nach vorne immer wieder Akzente gesetzt, aber hinten die Defensive nie vernachlässigt. Total unangenehm gegen Kap Verde zu spielen, und auch die Argentinier hatten es gemerkt und auch Probleme gehabt, diesen Block zu bespielen, und natürlich sehr, sehr bitter, dass sie dann letztendlich es nicht geschafft haben, ja, da vielleicht noch ins Elfmeterschießen zu kommen. Wer weiß, was da möglich gewesen wäre, aber die haben natürlich performt, die haben wahrscheinlich sogar überperformt, das kann man schon auch sagen. Das war nicht so zu erwarten gewesen, dass sie ja so weit kommen, beziehungsweise auch so ja auf Augenhöhe letztendlich agieren, aber die können brutal stolz sein auf sich. Also das ist ja Wahnsinn, auch die Bilder danach, also was für Emotionen da waren bei den Spielern, bei den Fans. Und ich glaube, die sind schon so die Sieger der Herzen auf jeden Fall. Also mich haben sie komplett emotional mitgenommen, und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und wie du es eingangs gesagt hast, ne, die haben einfach wirklich gezeigt, wie du ein Underdog-Fußball spielst. Und Underdog-Fußball heißt nicht immer einen tiefen Block zu verteidigen, sondern auch immer mutig zu sein, mal frech zu sein. Und das haben die einfach getan und gemacht. Und dementsprechend Kap Verde ziehe ich den Hut vor, und ich muss sagen, Riesenrespekt, was sie geleistet haben innerhalb des Turniers.
Sie haben sehr viele Fans weltweit gewonnen, und jetzt ist man an einem unglaublich spannenden Punkt, weil jetzt kann man sagen, haben wir gerade unseren Peak hier bei dieser Weltmeisterschaft erreicht? Ich meine, du hast eine Mannschaft, Ryan Mendes, 36, glaube ich, ist er, Pico 34, Vosinha 40, Nuno da Costa, der Stürmer, der angefangen hat, auch 35. Also du wirst über die nächsten Jahre sehr, sehr viele Spieler ersetzen müssen, weil es eine eher, ja, alte Mannschaft ist, die diesen ganzen Weg jetzt mitgegangen ist. Aber schafft man es jetzt, das als Basis zu nehmen und sich von dort aus weiterzuentwickeln? Oder ist diese Entwicklung wieder rückläufig? Ich will jetzt gar nicht der Partycrasher oder sowas sein. Natürlich muss man das jetzt mitnehmen. Aber das Spannende wird jetzt eben sein, wie man diesen Umbruch gestaltet, ob man auch durch diese Leistung vielleicht wieder neue Spieler dazu gewinnen kann aus der Diaspora, weil da braucht man uns nichts vormachen. Die Strukturen des Fußballs auf der Insel sind noch nicht weit genug, um eins zu eins die Spieler auszubilden, sondern da muss man dann schon auch auf viele in Portugal eben aufgewachsene Spieler, aber vielleicht ja auch in den USA, die jetzt das Kap Verde gesehen haben, da gibt es eine riesen Community, dass man darauf zurückgreifen kann, dass man da wieder Spieler überzeugt, weil es gibt ja auch genug Beispiele aus der Vergangenheit, wer einem so alles durch die Finger gegangen ist, so ein Henrik Larsson, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube auch Nani hatte Wurzeln auf Kap Verde. Also es gibt ja immer wieder riesige Talente, die man vielleicht jetzt durch solche Erfolge überzeugen kann, und das wird jetzt die nächste Aufgabe sein, und dann natürlich auch wieder abseits dieses riesigen Scheinwerferlichts zu funktionieren in der Afrika-Cup-Quali, die jetzt ansteht. Weil da muss man natürlich das Momentum mitnehmen und nicht diesen Schiffbruch erleiden, dass jetzt Fusinha wegen da einem Spiel nicht 10 Millionen neue Follower dazu gewinnt, dass nicht jeder dir danach auf die Schulter klopfen wird und du 40 Interviews geben wirst, du sau viele Medienanfragen bekommst, sondern jetzt wirst du wieder unterm Radar laufen, weil die Afrika-Cup-Quali werden wieder weltweit weniger Leute ja, verfolgen. Aber auch da musst du jetzt funktionieren und von dort aus eben weiterkommen. Das wird sehr spannend sein. Aber das, was ich vorhin kritisiert habe bei Senegal, aber auch teilweise bei Südafrika, die Verbandsstrukturen sind halt top. Diese Mannschaft konnte sich komplett auf das Sportliche fokussieren. Der Verband hat sehr gute Arbeit geleistet. Es gab überhaupt keine organisatorischen Probleme. Es gab keine Streitigkeiten zwischen Trainerteam und Verband. Es gab keine Prämienthemen oder was weiß ich, sondern da waren wirklich 26 Mann, die Fußball gespielt haben. Und das hast du auch gemerkt, dass da einfach was entstehen konnte, weil der Verband die Basis dafür geschaffen hat und so gearbeitet hat, wie man sich es von großen Verbänden eigentlich erhoffen würde, wie dem Senegal oder Südafrika oder Algerien. Und deswegen kann man da auch wieder was rausschöpfen, dass da sehr gute Leute am Werk sind und die Voraussetzungen schaffen, dass es eben von dieser WM aus eher nach oben weitergeht, anstatt jetzt halt nach unten. Und das wünscht man sich natürlich auch von Ghana. Da habe ich jetzt kurz bevor du in die Spielanalyse gegen das Spiel Kolumbien reingehst, eine kuriose Statistik. Ghana hat 4 Spiele gemacht und hat in 4 ersten Halbzeiten 0 Torschüsse abgegeben. Also, man hat das Gefühl, entweder wir schießen es 1-0 oder sobald wir es kassieren, ist dieses Spiel vorbei. Das war natürlich gegen England nicht 1-1 anwendbar, weil man 0-0 gespielt hat. Aber Ja, es war schon teilweise zähe Kost, wenn man Ghana bei dieser WM zuschauen musste.
Leider ja, auch in diesem Spiel, ja, gibt es jetzt, weil du jetzt gerade gesagt hast, ich da in die Analyse gehe, gibt es jetzt für Ghana, sage ich jetzt mal, nicht viel zu analysieren, weil sie auch einfach sehr, sehr harmlos sind. Einfach sehr, sehr harmlos und auch mit den Spielern und mit den Profilen, die sie auch haben, einfach zu wenig rausgeholt haben. Klar, haben sie es geschafft gehabt, da in die nächste Runde zu kommen, ins 16. Finale. Aber auch das ist so das Beste dran, weil sie von der Art und Weise einfach nicht den Fußball gespielt haben, wie du ihn einfach spielen kannst. Ja, klar, ist es ein Turnier und du musst auch irgendwo einen erfolgreichen Fußball spielen. Und das haben sie dann probiert, indem sie natürlich diesen pragmatischen Ansatz dann gewählt haben. Und es ist ja immer wieder dasselbe Spiel, sage ich jetzt mal. Das war auch natürlich gegen Kolumbien so. Und Kolumbien, auch die Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut unterwegs ist. Also die haben natürlich auch da gegen eine gute Mannschaft gespielt. Nicht umsonst sind die Erster geworden in ihrer Gruppe vor Portugal. Dementsprechend war es ja auch klar, dass es da ein sehr schwieriges Spiel geben wird. Und das ist, wie du es sagst, also die haben ja auch in der 14. Minute da das Gegentor bekommen. Und dann, ja, fehlt natürlich die Fantasie, okay, die werden jetzt natürlich nicht direkt umstellen. Und letztendlich ist es dann so, dass es dann vielleicht dann gegen Schluss, dann sagst, okay, du schmeißt dann alles nach vorne. Aber nicht mal so wirklich in diesen Genuss sind sie auch gekommen, weil die nicht diese Bereitschaft auch haben, letztendlich nach vorne zu spielen. Und dafür können die Spieler nichts dafür. Das ist dann auch einfach letztendlich so vorgegeben. Und die halten sich natürlich dran und probieren dann, wenn sie mal Platz haben, natürlich nach vorne zu spielen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sagen, es gibt nur die Defensive, aber du brauchst auch Mittel und Wege, nach vorne zu spielen. Und Kap Verde hat es gezeigt gehabt, wie das geht, wie das funktioniert letztendlich. Auch alle anderen Mannschaften und Ghana für mich die ja von der Offensive her die schwächste Mannschaft wahrscheinlich sogar im ganzen Turnier. Ich habe jetzt nicht Haiti oder so habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber die haben jetzt auch mal zwei Tore mal gemacht gehabt gegen Marokko beispielsweise und Ghana. Ja, also wenn die gefährlich wurden, auch zwar in dem Spiel dann gewesen, wo sie dann mal über Distanzschuss, über Thomas Partey beispielsweise, ja. Und das war eigentlich so das Höchste der Gefühle. Ansonsten passiert da auch nicht so viel. Und ja, wenn sie einmal geknackt sind, dann ja, fehlt ganz, ganz wenig oder da kommt ganz, ganz wenig Impulse oder dass du dann letztendlich dann ja das Spiel dann veränderst über einen Wechsel, über eine Art und Weise, wie du dann Fußball spielst. Also ja. Es ist schwierig, da jetzt wirklich ganz gut und was Richtiges zu sagen zu Ghana. Da tue ich mir jetzt wirklich schwer gerade damit. Ich hatte es ja schon bei den anderen Episoden gesagt, als wir über Ghana gesprochen haben. Da sind Spieler auf dem Platz. Ich glaube, das macht denen auch keinen Spaß, so Fußball zu spielen. Die sind natürlich da irgendwo gezwungen und probieren das dann umzusetzen. Gerade wenn du dann so Erfolg hattest gegen Panama vielleicht, ja, wo sie dann die Kabine gefühlt ja abgerissen haben, so, und dann, ja, tust du ja weiterhin auf den Trainer ja auch hören, was ja auch richtig ist, aber Ghana oder der Verband sollte sich wirklich die Frage stellen, ob es diese Art und Weise ist, wie sie Fußball spielen möchten bei Weltmeisterschaften oder ja, beim Afrika Cup, wenn sie dann ja hoffentlich dann mal wieder dabei sind, ne, also. Diese Frage müssen Sie sich auf jeden Fall stellen, weil so wird es nichts werden.
Ich denke auch, dass Carlos Queiroz Zeit jetzt wieder endet. Ich habe jetzt auch noch nichts Offizielles gehört, aber ich würde jetzt auch mal ganz spontan tippen, dass er auch einfach zu teuer ist, um ihn da jetzt 12 Monate im Jahr zu bezahlen. Das ging jetzt mal 3 Monate, um vielleicht den kompletten Schiffbruch zu verhindern bei dieser WM. Und das muss man ja sagen, hat man geschafft. Man ist ins 16. Finale gekommen. Hätte natürlich genauso gut auch mit 0 Punkten nach Hause gehen können, wenn dieses Auftaktspiel in eine andere Richtung gekippt wäre und Panama das 1-0 gemacht hätte. Ich glaube, dann wäre auch nicht mehr viel gekommen von dieser Mannschaft. Aber ja, man hat sich jetzt vielleicht mit erhobenen Hauptes von dieser WM verabschiedet und jetzt ist aber wirklich auch mal Zeit wieder für einen Neubeginn, der auch wieder Zeit brauchen wird, aber dem man auch Zeit einräumen sollte. Man hat spannende Spieler wie einen Caleb Jeranky. Man wird immer wieder spannende Talente rausbekommen, weil die Fußballbegeisterung so riesig ist in Ghana, weil man diese gute Akademie mit Right to Dream hat, aber auch noch so viele andere. Ja, da gibt es auch die West African Football Academy. Also es gibt viele große Akademien in Ghana, die Spieler rausbringen. Man muss ihnen die Chance geben, Fußball zu spielen, vielleicht auch die eigene Identität wiederzufinden, weil das ist definitiv nicht die Identität von Ghana gewesen bei dieser WM. Und dann auch vielleicht das Kapitel Jordan Ayew in dieser Nationalmannschaft einmal schließen. Hoffen, dass Mokudus so stark zurückkommt, wie er vielleicht vor 2 Jahren war, vor seinem Wechsel zu Tottenham. Und ja, dann hat man vielleicht auch wieder eine Basis, auf der man aufbauen kann, wie es mit Thomas Partey weitergeht. Wird das Gerichtsverfahren zeigen, ob man auf ihn weitersetzen kann. Je nachdem, viele Fragezeichen auch, aber ja, was man sagen kann, Ghana hat weiterhin das Potenzial, es ist ein fußballbegeistertes Land und jetzt braucht man eben einen Architekten, der die Puzzleteile zusammenfügt, damit wir beim Afrika Cup 2027 wieder ein Ghana sehen, das uns Spaß macht und wo man auch Spaß hat, drüber zu reden, wo man Spaß hat, die Spiele anzuschauen. Ja, was bleibt uns jetzt noch zu sagen? 2 afrikanische Mannschaften sind noch dabei. Ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dass wir dann nicht darüber sprechen, warum denn gar keine afrikanische Mannschaft mehr dabei ist. Marokko gegen Frankreich, aber erstmal natürlich Argentinien gegen Ägypten. Da freue ich mich dann drauf. Ich hoffe, es ist dann nicht unsere letzte Episode, aber kann natürlich sein. Deswegen, bis hierhin hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und vielleicht können wir auch das nächste Mal dann schon drüber sprechen, ob es schon ein paar neue Trainerentscheidungen gibt bei den verschiedenen Verbänden. Danke dir, Jonathan.
Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Afrika!